Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Warum Helden heutzutage völlig aus der Mode sind und wir in postheroischen Zeiten leben, darüber denkt die Erzählerin im neuen Roman von Monika Maron nach. Und prompt trifft sie einen echten Anti-Helden auf der Parkbank, der dann aber doch noch Gelegenheit bekommt, sich zu bewähren. Arthur Lanz heißt der melancholische Titelheld ihres Romans, über den ich gleich mit Monika Maron spreche. Mit Flugasche brachte die Schriftstellerin Monika Maron den ersten Umweltroman der DDR heraus. Allerdings durfte das Buch dort gar nicht erscheinen und kam deshalb 1981 nur in Westdeutschland heraus. Seitdem hat Monika Maron zahlreiche vielgelobte und preisgekrönte Romane veröffentlicht und sie hat sich immer wieder mit streitbaren und durchaus umstrittenen Äußerungen in den öffentlichen Diskurs eingeschaltet. Jetzt ist Monika Marons neuer Roman erschienen. Arthur Lanz heißen Titel und Held dieses Buchs. Herzlich willkommen, Frau Maron. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Sie leben ja in Mecklenburg-Vorpommern, recht abgelegen. Und da gab es einen öffentlichen Streit, weil Sie zu Beginn der Corona-Zeit da weg sollten. Die Leute mit Zweitwohnsitz, die sollten da auch nicht mehr sein. Aber Sie haben sich dagegen gewehrt und sind in dieser Abgeschiedenheit geblieben. Was erzeugt denn das, wenn man so abgelegen lebt, für einen Blick auf die Gesellschaft?
Ach, ich muss sagen, eigentlich nicht anders als in anderen Jahren auch, weil ich bin ja im Sommer meistens dort. Und eine Zeit lang waren wir ja ganz abgeschieden, weil wir auch keine Besucher empfangen durften da oben. Ja, man guckt und wundert sich so aus der Ferne. Also ich merke es nur zweimal in der Woche, wenn ich einkaufen gehe und den Mundschutz anlege. Aber insgesamt glaube ich, ist der Blick von dort milder, als wenn man selber mittendrin steckt. Also durch plötzlich eine Stadt völlig verändert findet. Das Land ist nicht sehr verändert in der Zeit.
Ich frage das auch deshalb, weil die Erzählerin ihres Romans, sie stellt ja auch gern alles in Frage. Charlotte Winter heißt sie, eine ältere Dame. Sie ist Schriftstellerin, sie kommentiert schnottrig das Weltgeschehen, sie raucht sehr, sehr viel und wie gesagt hinterfragt eigentlich alles, das Gendern, die militanten Nichtraucher, die Männer, den Islam. Wie viel von ihnen steckt denn in dieser Figur drin?
Ach, das ist immer so schwer zu sagen. Natürlich, das sind Themen, über die ich auch sonst mal schriftlich, mal mündlich mich äußere. Aber die ist trotzdem eine andere Person. Also wirklich wahr. Man glaubt das immer nicht, weil wenn man ein Thema wiedererkennt, was ich auch schon mal persönlich als Monika Maron angesprochen habe, denkt man, ja, natürlich, aber es steckt in den anderen Personen auch was von mir drin. Ich meine, ich kann ja keinem Menschen in einem Buch, keiner Person, einen Gedanken unterlegen, den ich nicht selber auch denken kann. Also auch bei Adam steckt was von mir drin, natürlich.
Ja. Diese Charlotte, die trifft dann auf einer Parkbank den Titelhelden Arthur Lanz, der halt verdankt seinen Namen seiner Mutter, die gern Helden sagen, über Artus und den Ritter der Tafelrunde Lancelot gelesen hat. Und die beiden freunden sich an. Er erzählt ihr ihre Geschichte, dass sein Leben eine ganz krasse Wende genommen hat, nachdem er festgestellt hat, er liebt seinen Hund eigentlich mehr als seine Frau. Und diese Charlotte, die mag den Mann sehr gerne. Sie treffen sich immer wieder und sie fängt an, über Helden zu recherchieren und stellt aber fest, das ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Woher kommt, obwohl sie das ja auch mit ihrer Freundin diskutiert, man kann eigentlich über Helden gar nicht mehr nachdenken und so weiter, woher kommt bei ihr trotzdem diese Sehnsucht nach Ehre und Ritterlichkeit?
Naja, Ritterlichkeit und Ehre ist ja was Schönes. Also ich glaube, das ist in jeder Gesellschaft etwas Schönes und wenn es verloren geht, merkt man das auch. Wobei ich das gar nicht nur auf die Männer beziehen will. Also ich kann mir auch ritterliche Frauen vorstellen. Oder Ritterlichkeit bei Frauen als was Schönes. Und dadurch, dass sie sich mit dieser Artus-Geschichte beschäftigt und mit dem Ehrenkodex dieser Zeit, sagt sie, gut, ich weiß, ich lebe in einer völlig anderen Zeit, in einer viel komfortableren Zeit, aber irgendwas ist auch verloren gegangen. Also nun ist die Artus-Legende ja auch voll von Geheimnissen und Zauberern und Feen. Und einem über Jahrhunderte gestrickten Idealbild vom Menschen ja auch. Also das sind ja Mythen, die sich da fortgepflanzt haben, auch in der Erzählung, die ja immer wieder neu und aus verschiedenen europäischen Gegenden zusammengetragen wurde. Und ja, ich meine, so fern ist das ja nicht. Es wird ständig von Hassrede und grober Rede und zunehmender Aggressivität in der Gesellschaft geredet. Ist ja naheliegend, dass man sich an die schöneren Eigenschaften der Menschen erinnert oder sich nach denen auch sehnt.
Es wird ja sehr viel über diese toxische Männlichkeit der weißen alten Männer gesprochen. Wir hatten gerade heute Morgen da ein Buch vorgestellt im Programm von einem Experten über diese tradierten Bilder. Und der sagt zum Beispiel, das Männerbild sei ja so heterogen wie noch nie. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wie Männer heutzutage sein können. Aber ihnen fehlt da offenbar irgendwas.
Naja, mir persönlich fehlt es nicht so. Aber ich merke das oder glaube zu sehen, dass diese heranwachsende männliche Generation oder sagen wir auch die im Alter schon von Arthur, also um die 50, ihre alte Rolle verloren haben. Also das ist ja offensichtlich und das ist ja auch gut. Aber sich nun so tastend fortbewegen, wer sie eigentlich sein wollen als Männer, als das andere Geschlecht. Und da nun das auch noch verbunden ist mit diesem sinnlosen Angriff auf alles Männliche, wäre es ja ein Wunder, wenn die nicht auch verunsichert wären. Also wie denn ihr Verhältnis zu den Frauen ist, wie ihr Selbstverständnis ist. Also wenn ein Bild von sich selbst zusammenbricht, dann muss man sich ja erstmal ein anderes entwerfen.
Haben Sie denn persönlich so Helden? Denn Sie erzählen ja auch in dem Roman von Leuten aus der DDR, in der Sie ja groß geworden sind, die für ihre Meinung quasi zu Opfern und damit Helden werden mussten. Oder eine Geschichte fand ich sehr berührend von einem Mann, der, um seine Familie zu schützen, eigentlich zum Feigling werden muss. Was sind denn für Sie Helden?
Also ich glaube nicht, dass ein Mensch ein ganzes Leben lang ein Held ist. Es kommt ja auf die Situation an, ob er in einer bestimmten Situation von sich absehen kann, weil er etwas liebt. Also ich siedle das ganze Heldenbild ja von mir eigentlich an zwischen Liebe und Opferbereitschaft. Und vor diese Situation ist man ja nicht ein Leben lang gestellt. Also das sind dann einfach zugespitzte Situationen und da muss man eine Bereitschaft in sich haben. Und vielleicht ist man nur einmal in seinem Leben ein Held.
So wie ihr Arthur Lanz, der träumt ja so ein bisschen davon, sich zu bewähren und bekommt dann auch die Gelegenheit. Das ist für mich so ein bisschen die Kernszene oder so ein Scharnier in diesem Roman. Er hat einen Freund, Gerald, und der postet bei ihm im Betrieb, die stellen so Lackierungen für Windräder her. Da postet er, wir wären auf dem Weg ins Grüne Reich, nicht auf Autobahn, sondern auf Stromtrassen. Und das ruft natürlich großen Widerspruch hervor. Und Arthur fragt dann Charlotte, wie soll er sich verhalten? Er weiß es nicht, er ist eigentlich anderer Meinung als sein Freund. Und Charlotte sagt dann, und das fand ich wirklich bemerkenswert, kann man jemanden nur verteidigen, wenn er recht hat? Was denken Sie?
Nein, ich denke eben nicht. Also man kann sich vergaloppieren, man kann Unrecht haben. Und trotzdem hat man das Recht, sich zu irren und hat das Recht, darin verteidigt zu werden. Also ich darf was Falsches sagen und bin deshalb kein Objekt, das man ausstoßen kann extra. Und bei Arthur geht es ja auch noch darum, er rettet also seinen Hund und ist danach sehr glücklich. Also er begibt sich in Gefahr, er ist nicht mehr ganz gesund und diese Situation ist auch für ihn bedrohlich. Und er rettet den Hund, er schafft das und empfindet ein Glück über sich selbst. Ja? Und diesem Glück jagt er eigentlich nach. Also ich habe ja absichtlich diesen Heldenbegriff zwischen zwei ganz zivilen Aktionen angesiedelt. Also das geht ja nicht kriegerisch zu, sondern einmal wird ein Hund gerettet und einmal wird ein Freund verteidigt. Also es geht nicht um ein Heldentum in kriegerischer Manier, sondern um ein Heldentum im Alltag eigentlich. Ich reduziere ja diese Heldensuche eigentlich auch auf Mut.
Aber ist das denn auch was, was Sie sich auch wünschen würden? Denn Sie beziehen ja auch immer wieder, sagen wir mal gelinde gesagt, umstrittene Positionen, wenn Sie gegen das Gendern wettern oder eben Sie publizieren Essays in einem Verlag, der den Neurechten zugeordnet wird. Wünschen Sie sich das auch, dass man zu Ihnen steht, auch wenn Sie anderer Meinung sind?
Also ich wünsche mir darüber eine vernünftige Diskussion. Und nun würde ich das Buchhaus Loschwitz und Susanne Dagen eben nicht als neu rechts bezeichnen, sondern sagen, warum darf die nicht sagen, was sie sagt?
Und da haben sie ja eigentlich genau das gemacht, was sie jetzt auch ihrem Romanhelden machen lassen, dass sie halt sagen, Susanne Dagen ist eine Freundin und warum soll die nicht anderer Meinung sein als sie? Aber wo gibt es da für sie eine Grenze, wo sie sagen, dann wäre es dann doch irgendwie zu viel des Guten? Also würden sie dann auch diesen, ich sag mal, weiter Neurechten auch widersprechen?
Man kann sich über alles auseinandersetzen. In dem Augenblick, wo ich den Verdacht hätte, jemand wäre wirklich ein Nazi, ein grober, verachtender Mensch, will ich mit dem nichts zu tun haben. Wenn ich aber sehe, dass jemand in seinem Überschwang für Gerechtigkeit vielleicht auch ein bisschen weit geht, dann ist das für mich kein Problem. Darüber kann man reden und sagen, musste das sein. Mhm. Aber ich meine, dieser Gerald wird ja beschrieben als ein Mensch, der in seiner Jugend mit dem Fahrrad eine Skipiste runtergefahren ist, nur weil es verboten war und weil er gewettet hat. Also das habe ich ihm ja beigegeben, dass er überhaupt ein Mensch ist, der ein bisschen heftig reagieren kann oder mutwillig ist.
Jetzt bietet Ihr Stoff wirklich viel Material zum Diskutieren und zum Nachdenken. Ist das das, was Sie wollen von Literatur, dass man widerspricht, dass man sich herausgefordert fühlt?
Ach, kommt drauf an, ich habe ja auch andere Bücher geschrieben. Aber dieses wollte geschrieben sein, ja.
Unser Kritiker, der gestern Ihr Buch hier vorgestellt hat, auch lobend, meinte ja, man muss das Buch mit einer gewissen Leichtigkeit nehmen und mit Gelassenheit lesen. Wie finden Sie diesen Hinweis?
Ja, ganz richtig. Ich glaube, er hat auch Gesellschaftssatire gesagt. Und das trifft es, glaube ich, auch. Und da Satire ja alles darf, wie man immer hört.
Das stimmt, Monika Maron. Danke für dieses Gespräch. Danke, dass Sie hier waren.
Danke auch.
Und der Roman Arthur Lanz ist im Fischer Verlag erschienen und kostet 24 Euro. Und die Premierenlesung von Monika Maron aus diesem Roman, die ist am 9. September im Pfefferberg Theater in Berlin. Aus England kommt auch Tim Burgess, der Sänger von The Charlatans, die Anfang der 90er Jahre mit psychedelisch angehauchten Britpop internationale Erfolge hatte. Danach gab sich Burgess allem hin, was offenbar zum Rockstar-Narrativ dazugehört. Drogen, Umzug nach L.A., Bekehrung zur transzendentalen Meditation. Dabei war er auch noch erstaunlich produktiv, hat 13 Alben mit den Charlatans produziert, 3 Bücher geschrieben, ein eigenes Plattenlabel und eine eigene Kaffeemarke gegründet. Aus seinem 5. Soloalbum hat Florian Werner jetzt die erste Single für uns gelesen.
Drei Akkorde, ein federndes Schlagzeug, eine Gesangslinie zum Mitpfeifen. Klingt nach sonnigem, sommerlich beschwingtem Pop, aber die Sache ist ernst. Get thee behind me, singt Tim Burgess. Ein Zitat aus dem Neuen Testament, ein Jesuswort. In der Luther-Übersetzung, weg mit dir, Satan. Die erste Strophe von Burgess' neuem Song ist nichts weniger als eine Paraphrase der Versuchung Jesu, wie sie im 4. Kapitel des Matthäus-Evangeliums geschildert wird. Der Teufel führt Jesus auf einen Berggipfel, verspricht ihm alle Herrlichkeit der Welt, wenn er ihn nur anbeten wolle, aber Jesus lehnt dankend ab. Alle noch so bös gemeinten Versuche des alten Versuchers sind vergebens. Armer Teufel. Empathy for the Devil lautet denn auch der Titel des Songs. Mitgefühl mit dem Teufel. Die Anspielung ist klar. Neben dem Evangelisten Matthäus haben vor allem die Rolling Stones und der legendäre Satansmonolog aus dem Jahr 1969 Pate gestanden. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. Bei den Stones ist der Teufel noch ein Gentleman. Ein diabolischer Dandy, der sich als treibende Kraft hinter welthistorischen Katastrophen präsentiert. Im Video zu dem Song von Tim Burgess ist er einfach nur ein Proll. ein übersexualisierter Partyschreck, der im Hormonüberschwang eine Hochzeitsfeier ruiniert. Anders gesagt, der Teufel ist der Freund eines Freundes eines Freundes. Dieser Typ, der nie eingeladen ist, aber trotzdem auf jedem Fest früher oder später auftaucht. Man kennt ihn irgendwoher und kann sich daher, anders als beim metaphysischen Satan, in ihn hineinversetzen, eben Empathie mit ihm empfinden. Der Wechsel von der Sympathy zur Empathy, vom Mitleid zum Mitgefühl, ist semantisch entscheidend. Schließlich setzt Mitgefühl eine gewisse emotionale Distanz voraus. Mitleid hingegen führt, wenn man es beim Wort nimmt, zu einer Multiplizierung des Schmerzes. Oder wie Friedrich Nietzsche in seiner persönlichen Version von Matthäus 4 einst schrieb: Also sprach der Teufel einst zu mir, Gott ist tot. An seinem Mitleiden mit den Menschen ist Gott gestorben. So seid mir gewarnt vor dem Mitleiden. Daher kommt noch den Menschen eine schwere Wolke.
Florian Werner las die Single Empathy for the Devil aus dem Tim Burgess-Album I Love the New Sky.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Christoph Magnusson, ich bin Schriftsteller und Übersetzer aus dem Isländischen. Also das bestimmt wichtigste Buch in meinem Leben, das ist von einem isländischen Autor, Einar Kárason, also Kárason würden die Isländer sagen. Das Buch heißt Die Teufelsinsel, das ist inzwischen schon fast 30 Jahre alt. Þar sem djöpla eigin rís heißt das auf Isländisch. Und das ist ein Buch, was mich unglaublich geprägt hat. Zum einen, weil ich es gekauft habe auf der ersten Lesung, auf der ich war mit 19 in der Heinrich-Heine-Buchhandlung in Hamburg. Da las eben dieser Autor, Einar Kárason. Und ich war ziemlich frappiert, weil ich bis dahin eigentlich sehr, sehr schwarzbrotige, so aus dem Deutschunterricht noch geprägte Literatur. Ich hatte eigentlich Brecht gelesen und Böll die ganze Zeit, also die mich auch weiterhin heute schon begeistern. Aber dann war da eben dieser Autor, dieser Einar Kárason, der auf der einen Seite sehr, sehr, sehr literarisch erzählte und doch unglaublich humorvoll und unterhaltsam. Ich kaufte mir also dieses Buch und das hat mich einfach unglaublich geprägt, diese Art zu erzählen. Es geht da um das Reykjavik in den 40er und 50er Jahren, ein Island, über das vorher niemand so erzählt hatte. Vorher spielte das meiste eben auf dem Land. Und auf einmal gibt es dann dieses Island, das eigentlich ein modernes westliches Land geworden ist. Und es gibt eine große Wohnungsnot, weil ganz viele Leute aus dem Land nach dem Zweiten Weltkrieg in die Stadt ziehen. Und es bildet sich so ein Barackenviertel, wo eigentlich noch aus dem Zweiten Weltkrieg von der amerikanischen Armee genutzte Baracken jetzt genutzt werden von Leuten zum Leben. Und das ist so ein doch sehr handfestes Milieu von Leuten, was sich da sammelt. Also angejahrte, angesoffene Menschen und viele kleine Kinder zwischendurch, die sich auf einmal für Rock'n'Roll begeistern und so. Und es werden halt die Geschichten erzählt von den Familien, die da zusammen wohnen und dann auch deren Träume. Der eine will unbedingt fliegen, der andere will einen Laden aufmachen. Und diese Geschichten vermischt Einar Kárason zu einem wunderbaren Bild eigentlich, wie sich so ein Land in Windeseile von einer ländlich-bäuerlichen, fischereiorientierten Gesellschaft aufmacht in die Moderne. Und man sieht sozusagen richtig so in einer Nussschale, wie eigentlich so Modernisierung eine Gesellschaft verändert. Und das anhand dieser tollen Geschichten, die er von diesen Leuten erzählt. Ich habe dann auch alle anderen Bücher gelesen, die Einar Kárason geschrieben hat. Und auch dadurch eigentlich angefangen, selbst zu schreiben, weil ich dachte, ich möchte sowas auch machen. Dann erscheint mein erster Roman, Zuhause, der dann auch auf Island spielt, woraufhin die deutsche Verlegerin von Einar Kárason kommt und fragt, möchten Sie den nicht übersetzen? Ich habe Ihren ersten Roman gelesen und der hat mich sehr an Einar Kárason erinnert vom Stil her. Das heißt also, der Autor, der mich stilistisch unglaublich geprägt hat, den übersetze ich jetzt auf Deutsch und präge deswegen also seinen Stil, wie er den deutschen Leserinnen und Lesern zugänglich ist. Das heißt, er hat sich auf eine ganz verrückte Weise dann auch ein Kreis geschlossen.
Der Schriftsteller und Übersetzer Christoph Magnusson über das Buch seines Lebens, Die Teufelsinsel von Einar Kárason. Und mit seinem eigenen Roman, Ein Mann der Kunst, war Christoph Magnusson ja am Dienstag hier bei uns in der Lesart zu Gast. Und darin geht es ja auch um bestimmte Bilder und Facetten von Männlichkeit und das anregende Gespräch darüber. Das können Sie in unserer Audiothek nachhören unter deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Schon vor Erscheinen wurde Thilo Krauses Roman Elbwärts mit dem Robert-Walser-Preis ausgezeichnet. Der Autor kam 1977 in Dresden zur Welt. Er lebt seit längerem in Zürich und hat bisher vor allem Gedichte veröffentlicht. Helmut Böttiger hat jetzt sein Roman-Debüt gelesen. Darin geht es ja offenbar um ein Paar, das in ein Dorf zurückkehrt. Was ist denn das für ein Dorf, in dem der Roman spielt?
Ja, das ist so ein entlegener Ort im Elbsandsteingebirge, so hinter Dresden, ein Ort, der eigentlich so etwas Wildes, Romantisches verspricht. Also man denkt an Bilder von Caspar David Friedrich, so romantische Felslandschaften, die aber gleichzeitig so etwas Bedrohliches haben. Und der Ich-Erzähler, der keinen Namen hat, ist dort aufgewachsen, ist dann aber für lange Zeit weggegangen und kommt jetzt zurück und hat sich in das Nachbardorf seines früheren Dorfes eingemietet. Und man merkt, er sitzt in der ersten Szene auf seinem Riff. Das ist ein erhobener Felsen in dieser Waldlandschaft. Und er sagt, das ist mein Fels. Aber so wie er das sagt und so wie das beschrieben wird, merkt man, das ist überhaupt nicht sein Fels. Er möchte gern, dass es seiner ist. Und da kommt so eine Heimatproblematik sehr stark zum Ausdruck.
Und spielt das dann nur in diesem Erlebnis des Zurückkehrens? Oder denkt er auch über früher, über die DDR nach? Was erzählt der Thilo Krause da?
Ja, man merkt, dass im Lauf des Textes, dass da in der Vergangenheit sehr viel lodert und dass er von der Vergangenheit nicht losgekommen ist. Er ist in der DDR aufgewachsen, also Thilo Krause war 13 Jahre alt, der Autor 1989, und man merkt, dass es da so auch eine Verbindung gibt, eine Aufarbeitung der früheren DDR-Zeit, und es überlagern sich Erinnerungen an diese Kindheit in diesem Dorf und die Gegenwartsebene, die Sehnsucht wieder dazuzugehören, sich eine Heimat zu erschaffen. Und diese Spannung macht dieses Buch aus. Und ein großes Moment ist ein Schuldgefühl, das der Ich-Erzähler hat einem früheren Freund gegenüber. Der hat einen Ausflug gemacht, eine Kletterpartie, und der Freund hat sich schwer verletzt. Ihm musste dann ein Bein amputiert werden. Und dieses Schuldgefühl, das hat fast so eine antike Dimension. Das enthüllt sich erst im Lauf des Textes, dass unter anderem diese Freundschaft mit diesem Vito ihn zurückgetrieben hat, da hat er noch was aufzuarbeiten. Aber diese Freundschaft ist auch nur ein großes Symbol für den Umgang mit dem Herkommen überhaupt.
Der Autor ist ja vor allem bis jetzt als Lyriker aufgetreten. Merkt man das? Wirkt sich das auf seine Sprache aus?
Ja, das ist wirklich sehr deutlich. Und diese Sprache unterscheidet sich auch sehr stark von dem, was man so gewohnt ist, weil so als Debütantenliteratur erscheint. Also es ist sehr poetisch. Es lebt sehr stark von Aussparungen, von Auslassungen. Vieles wird nur indirekt gesagt. Und er kann auf der einen Seite sehr pointiert beschreiben. Also die Wiederbegegnung mit diesem Jugendfreund ist wirklich sehr realistisch, psychologisch sehr genau erzählt. Aber man merkt, das ist nur die Basis, um eine innere Landschaft darzustellen. Und es ist auch kein Zufall, dass der Ich-Erzähler keinen Namen hat. Auch seine Frau Christina tritt kaum in Erscheinung. Es werden keine Dialoge da geschildert. Und das Kind heißt nur die Kleine. Also diese Anonymität, diese Nichtfassbarkeit, das ist eigentlich auch das Thema, das dem Ich eigentlich seine Vergangenheit entgleitet und dass er in der Gegenwart immer orientierungsloser wird. Und die Sprache wird im Lauf des Romans immer poetischer, es wird immer allegorischer. Und das ist gegen Ende des Buches dann sehr stark, diese Traumsymbolik, die zum Vorschein kommt. Aber das hat etwas mit dem Erzählmotiv zu tun. Wie gehe ich ja mit meinem Herkommen, meinem Selbstgefühl um, das mir entgleitet?
Und geht er darauf auch quasi auf politischer Ebene, auf gesellschaftlicher Ebene ein, oder ist das so, bleibt das auf diese individuelle Person bezogen?
Ja, das ist das vielleicht sogar Bemerkenswerteste an diesem Roman, dass natürlich der DDR-Hintergrund mitschwingt. Und es wird dann parallelisiert, die Feindlichkeit in der Gegenwart. Diese Dorfbewohner treten diesem Neuankömmling sehr feindlich gegenüber. So ein Typ mit einer Schiebermütze, eine Frau im Batikkleid, tauchen da so als bedrohliche Figuren auf. Und in den Erinnerungsszenen gibt es eine FDJ-Versammlung, wo er sehr angegriffen wird. Und das wird überblendet mit der zeitgenössischen Situation, dass natürlich in diesen Felswänden dieser Waldlandschaft Nazi-Camps sind. Und diese Glatzen mit ihren Schäferhunden, die tauchen immer wieder als bedrohliche Figuren auf. Und es gibt einmal den Satz, das ist einer der direktesten in diesem Buch, mir ist, als hätten die Nazis sich direkt in den Vorgarten meiner Kindheit erleichtert. Und das ist, glaube ich, ein politischer Hintergrund, der nie eigens thematisiert wird, der aber dann immer mitschwingt. Und zum Schluss ist es kein Zufall, dass in einer allegorischen Situation die Hakenkreuzschmierereien von dem Ich-Erzähler getilgt werden von den Felsen und an den Wänden. Und er radiert seine Biografie im Grunde aus und steht an einem Nullpunkt. Und da verbindet sich auf bemerkenswerte Weise so eine subjektive, emotionale Erzählung mit einer politischen Diagnose.
Also ein ganz poetischer, politischer Roman.
Das gibt es selten.
Das gibt es selten, das stimmt. Helmut Böttiger. Über den Roman Elbwärts von Thilo Krause erschienen ist das Buch im Hansa Verlag. Es hat 206 Seiten und kostet 22 Euro. Die Leseförderung ist etwas, wofür sich die Nürnberger Buchhandlung Pelzner und Partner ganz besonders einsetzt. Und dafür ist sie auch schon zigmal ausgezeichnet worden, auch schon als kreativste Buchhandlung Bayerns. Ich bin jetzt mit der Inhaberin Doris Müller-Horrit verbunden. Guten Morgen, Frau Müller-Horrit.
Ja, guten Morgen.
Was lassen Sie sich denn alles so einfallen, um Kinder und Jugendliche zum Lesen zu kriegen?
Ja, erstmal haben wir eine schöne Kinderbuchecke bei uns in der Buchhandlung mit einem Piratenschiff und einer Tigerente. Wir wollen, dass die Kinder sich auch gleich bei uns im Laden wohlfühlen. Da machen wir auch normalerweise einmal monatlich eine Vorlesestunde für die Kleinen. Wir haben uns jetzt auch ein Kamishibai angeschafft. Aber wir gehen auch in Kindergärten und Schulen, halten Vorträge vor Eltern und auch Erzieherinnen und Lehrern, haben einen Leseclub und vor allem einen eigenen Kinderbuchprospekt, der gerade auch erst wieder rausgekommen ist. Der heißt Neues aus dem Bilderbuchhimmel.
Und Sie haben auch für uns ein Kinder- und Jugendbuch ausgesucht. Wollen wir damit anfangen oder was?
Ja, können wir sehr gerne. Das Kinderbuch, das ich ausgesucht habe, das heißt Wolkenbrot. Und das habe ich tatsächlich erst in diesem Jahr kennengelernt, obwohl das in Deutschland schon 11 Jahre auf dem Markt war. Und zwar ist es bei Mixed Vision erschienen. Und dieses Jahr hat es aber also die höchste Auszeichnung bekommen, die ein Illustrator bekommen kann. Und zwar wurde dieses Buch mit dem Astrid Lindgren Memorial Prize ausgezeichnet für eine besonders interessante und tolle Illustration. Und da habe ich es dann auch entdeckt und habe mich sofort verliebt.
Was ist denn so toll an diesem Buch?
Toll ist diese wahnsinnig interessante Illustrationsart und diese Leichtigkeit der Bilder, diese lichtdurchfluteten Bilder sind eigentlich Collagen, die dann abfotografiert sind. Also die koreanische Künstlerin schafft Figuren, die sie dann in einen Raum stellt und arrangiert und dann sozusagen fotografiert. Und da passt auch wunderbar der Text dazu. Es geht nämlich um Wolkenbrot. Da geht es um zwei kleine Kätzchen, die an einem Regentag morgens gleich rausgehen, um den Regen zu genießen. Und da finden sie so eine kleine Wolke, die ist in einem Baum eingeklemmt. Und diese Wolke bringt sie ihrer Mutter und die backt dann Wolkenbrötchen draus. Und mit diesen Wolkenbrötchen kann man fliegen. Und der Papa, der konnte leider nichts von diesen leckeren Brötchen abbekommen. Und dann, weil die Kinder so Mitleid mit ihrem Vater hatten, haben sie, weil sie ja fliegen konnten, eben ein Wolkenbrot gebracht. Und da steckte er mitten in einem vollbesetzten Zug drin und stand im Stau. Und mit dem Wolkenbrötchen ist er dann doch noch rechtzeitig im Büro angekommen. Und es ist so federleicht und wunderbar gemalt, dass man richtig Lust bekommt, da eine Runde mitzufliegen. Und auch der Text ist wunderschön vorzulesen.
Klingt danach, als ob es ein echtes Lieblingsbuch für Kinder werden könnte. Und Sie haben aber auch ein Lieblingsbuch von sich ausgesucht. Und zwar Die Unschärfe der Welt von Iris Wolf. Warum ist das eins Ihrer Lieblingsbücher?
Also ich muss sagen, ich habe das Buch unter völlig falschen Voraussetzungen in die Hand genommen. Das ist so ein ganz dünner Roman. Klett Cotta ist ein Verlag, der mich auch immer interessiert. Und es sind also Ahornblätter abgebildet. Und ich dachte, das ist sicherlich eine kanadische Geschichte. In Wirklichkeit spielt die Geschichte aber im Banat. Es geht um eine Familie aus dem Banat während des Eisernen Vorhangs, beginnend in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts bis zum Ende der Diktatur Ceausescus. Und ich habe dieses Buch so lieb gewonnen, weil es so unglaublich langsam erzählt wurde und ganz, ganz wenig Text braucht, um also eine ganze Familiengeschichte zu erzählen. In 200 Seiten stecken 50 Jahre Geschichte drin, ausgehend von dem jungen Pfarrer Hannes und seiner Frau Florentine. Die Geschichte beginnt in den 70er Jahren, etwa 3 Monate vor der Geburt Samuels. Und in diesem ruhigen Erzählfluss wird also mit einer ganz, ganz knappen, genauen Sprache beschrieben, in einem einzigen Satz zum Beispiel, wo der Hannes sagt, wie traurig er darüber ist, warum sein Junge einmal in diesem Schulsystem untergehen wird. Er sagt es einfach in einem Satz und man weiß ganz genau, was er da sagen möchte. Und auf einer Seite wird die Diktatur Ceausescus beschrieben und der blutige Aufstand in den 90er Jahren 1989 beschrieben, ohne dass der Diktatur auch nur mit einer einzigen Silbe erwähnt wird. Man hat trotzdem den Eindruck, es wird alles über ihn gesagt. Und das hat mir eben in dem Buch so wahnsinnig gut gefallen. Und die Geschichten dieser 7 Personen, die da vorkommen, die rücken immer näher zusammen und kommen auch zu einem wunderbaren Ende.
Dann haben Sie uns noch ein Buch ausgesucht von Dominik Bartha vom Land aus dem Schollnai Verlag. Was gefällt Ihnen an diesem Buch?
Also den Dominik Bartha habe ich schon im Frühjahr entdeckt. Den hätte ich auch gerne bei mir in der Buchhandlung gehabt. Wir hatten ihn zu einer Lesung eingeladen und er wäre auch gekommen. Das hat leider nicht geklappt, aus bekannten Gründen. Und ich möchte einfach gerne vielen Menschen noch von diesem spannenden Debüt erzählen. Dominik Bartha ist noch relativ jung als Autor. Er ist 1982 in der österreichischen Provinz geboren, lebt jetzt in Wien. Und was mir an dem Buch besonders gut gefällt, ist seine Gabe, sich in das Leben einer 60-jährigen Frau einzufühlen, die ihr Leben lang einfach nur funktioniert hat und irgendwann nicht mehr konnte. Also die Geschichte spielt auf einem Berghof irgendwo in der österreichischen Provinz. Es geht um das Leben einer Bäuerin, die 3 Kinder aufgezogen hat, die längst nicht mehr zu Hause leben, mit ihrem Mann also ein großes Landgut bewirtschaftet und irgendwann kann sie nicht mehr. Sie bricht zusammen, sie wird schwer krank. Der Vater ist überfordert, auch die Ärzte finden nichts, was ihr fehlen könnte und so wird also ein Familienrat eingerufen. Die 3 erwachsenen Geschwister können also mit der Krankheit der Mutter überhaupt nichts anfangen, weil die einfach ihr Leben lang immer funktioniert hat und sie kennen sie eben nicht anders. Und das Buch zeigt eben auch so eine entseelte Generation, die keine Verwurzelung mehr findet in alten Traditionen. Und zeigt eine österreichische Provinz fern von jeder Idylle. Ein Buch, das mir sehr nah gegangen ist. Und es hat natürlich auch viele schöne Seiten, die müssen die Leser selber entdecken. Es ist also kein trauriges Buch, aber ein Buch, das mich sehr nachdenklich gestimmt hat.
Doris Müller-Horeth von der Nürnberger Buchhandlung Pelzner und Partner. Vielen Dank für diese Empfehlungen.
Ja, bitte, sehr gerne.
Und die Empfehlungen von Doris Müller-Horeth waren der Roman Die Unschärfe der Welt von Iris Wolf, erschienen bei Klett-Cotta, dann Dominik Barthas Debütroman Vom Land aus dem Schollnai Verlag und das illustrierte Kinderbuch Wolkenbrot von Baek He-Na und Kim Hyang-So bei Mixvision erschienen.